Vielen Dank. Es ist immer gefährlich, wenn man vorher klatscht. Man weiß ja nicht, was kommt. Was ich persönlich ganz cool fände, wenn irgendjemand, der dazu in der Lage ist, einen Knopf drücken könnte, damit es hier ein bisschen heller wird. Ihr sitzt so ein bisschen im Dunkeln und wir wollen ja nicht, dass die... Ja, einfach alles, was geht, das ist am besten so, dass das Licht leuchten lassen. Ihr Lieben, als wir eingestiegen sind in den Lobpreis heute Morgen und dem Herrn unser Lob gebracht haben, da war für mich so der Punkt, das ist wie, dass das Licht angeht. Ja, da ist auf einmal wie ein Schalter umgelegt, da ist Freude im Haus Gottes. Da ist Freude und ich weiß nicht, wie es dir geht gerade in der Zeit, wir gehen ja jetzt in die Weihnachtszeit hinein. Heute ist der erste Advent. Ich weiß nicht, ob das jemandem aufgefallen ist. Ich sehe jetzt gerade, doch, die Kerze brennt. Eine Kerze brennt, super, wunderbar. Was heißt das? Erster Advent, wir gedenken in dieser Zeit der Ankunft. Advent heißt Ankunft, dass Jesus in diese Welt gekommen ist und dass er wiederkommen wird. Wir genießen diese Zeit mit Keksen, mit Glühwein, mit Weihnachtsmarkt. Ich weiß nicht, ob das in dir was auslöst. So ein bisschen Vorfreude, ja? Man freut sich, vielleicht kommt noch mal der erste Schnee. Weiß nicht, wie es dir gestern Abend... Hey, der VfB hat 4-1 gewonnen. Hammer! Das gab's schon lange nicht mehr. Die Freude, ja genau, da ist Freude im Haus des Herrn. Fragt sich nur, welche Freude. Und Weihnachtszeit ist eine Zeit der Familie. Weihnachten als Familienfest. Bei über 900.000 Google-Treffern bei der Suche nach Weihnachten ein Fest der Familie zeigt uns an, dass in unserer Gesellschaft, in der Werbung, in den Medien dieses Thema propagiert wird. Weihnachten ist ein Fest, an dem die Familie zusammenkommt. Ein Fest der Familie. Ja, wir sitzen zusammen. Die größere Familie. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere an meine Kindheit, da war immer bei meiner Oma die ganze Verwandtschaft, ja. Das ist so, du sitzt da schick angezogen beim Festtagsbraten, sagst artig Danke für die Geschenke und überlegst dir dann später, wie du sie bei eBay wieder verkaufen kannst. Ja, für Kinder ist das auch immer so die ganz besondere Zeit. Heute hat sich das ja ein bisschen verändert. Bei mir war damals, Weihnachten war die Zeit, wo du als Kind über dich ergehen lassen musstest. Mensch, bist du groß geworden. Ja, da kommen so die Backenkneifer, Linksküsschen, Rechtsküsschen. Tante Erna, die es ja nur gut meint und irgendwie hat das meine Weihnachtszeit geprägt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Auf jeden Fall in der Werbung, in Filmen, in Zeitschriften, überall werden wir überzogen mit diesem romantischen Bild der heilen Familie, das ungefähr so realistisch ist wie weiße Weihnachten. Auch das ein Bild in der Weihnachtszeit aus meiner Kindheit. Wir hatten so auf unserer Toilette einen Kalender hängen mit Landschaftsbildern. Und im Dezember hast du immer eine schöne Schneelandschaft gesehen. Aber eben nur auf dem Bild. Und ansonsten gab's das nicht. Ich weiß nicht, wie ihr Weihnachten feiert. Ob ihr eine starke Familientradition habt, so gut schwäbisch zusammenkommt am 24. zu Kartoffelsalat mit Seidewürstle oder ob ihr das ein bisschen anders macht, wie auch immer, egal. Ich weiß nicht, wie es in deiner Familie ausschaut oder ob du den Segen überhaupt von einer guten, gesunden, heilen Familie erlebt hast oder erleben darfst noch immer. Oder ob du vielleicht das Gegenteil erlebt hast, dass Weihnachten für dich alles andere als ein schönes Familienfest war. Aber ganz egal, wo du herkommst, ganz egal, wie deine Geschichte ist, wir haben alle ein Bild von Familie, das positiv oder negativ besetzt ist. Wir haben ein Bild vor Augen, wenn wir an Familie denken. Aber nicht nur wir haben ein Bild vor Augen, wenn wir an Familie denken, auch Gott hat ein Bild vor Augen, wenn er an Familie denkt. Und Paulus beschreibt in seinen Briefen ganz besonders stark immer wieder Bilder davon, wie Gott uns sieht, wie Gott Gemeinde sieht. Und ein Bild, das er benutzt, ist das Bild der Familie. Er redet von der Familie. Wenn Gott die Gemeinde sieht, dann sieht er eine Familie. Das ist sein Bild, das er hat. Wenn er an Familie denkt, dann denkt er an Gemeinde. Und das nicht nur in einem symbolischen Sinn, sondern es ist eine geistliche Wirklichkeit, dass Gemeinde eine Familie ist. Es ist nicht nur ein Vergleich, es wird damit nicht nur ausgedrückt, ungefähr so könnte es sein, sondern es beschreibt eine geistliche Wirklichkeit. Die Gemeinde als Familie ist ein Abbild dessen, was in der unsichtbaren Welt geschieht. 2. Korinther 6, Vers 18 sagt Paulus, dass wir Söhne und Töchter Gottes sein sollen. Und wenn wir einen Vater haben, was sind wir dann automatisch untereinander? Geschwister, Bruder und Schwester. Ja, früher hatte man das ja so schön gesagt in den Gemeinden, liebe Brüder, liebe Schwestern, ist ja ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber immer wieder werden auch in der Bibel die Gläubigen angesprochen mit Brüder und Schwestern. Im 1. Johannes 2 beschreibt der Apostel Johannes, dass es in der Gemeinde geistliche Väter und Mütter gibt und dass es Babys gibt, junge Leute, alte Leute. Die Gemeinde wird mit dem Bild einer Familie beschrieben. Aber nicht nur in diesem bildhaften Vergleich, so ähnlich wie eine Familie, sondern als eine geistliche Realität, eine geistliche Wirklichkeit, die in der unsichtbaren Welt so existiert. Wenn wir über Gemeinde sprechen als eine Familie, dann ist das nicht nur ein Vergleich, sondern eine geistliche Realität. Wir sind Familie, von Gottes Seite her gesehen. Die geistliche Wirklichkeit ist für uns als aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen. Unser Weltbild unterscheidet sich erheblich von dem der Menschen, die zur Zeit Jesus gelebt haben. Wir haben in unserer Gesellschaft ein griechisch-rationales Denken kultiviert und perfektioniert und den Verstand zum Maßstab und zur Grundlage unserer Sichtweise gemacht. Die Konsequenz daraus ist, dass man in dieser Weise aber auch alles, was in der Welt geschieht, nur in den Grenzen unseres menschlichen Verstandes wahrnehmen können. Wir haben die Welt entmystifiziert. Wir haben sie erklärbar gemacht. Wir versuchen, die Dinge empirisch zu belegen, damit wir sagen können, das ist wahr, das ist richtig, das ist Wirklichkeit. Und wir haben den Schrecken des Unerklärlichen genommen und haben an die Stelle den Schrecken unseres menschlichen Verstandes gesetzt, der alles versucht zu erklären. Wir unternehmen letztlich nichts anderes als den sinnlosen Versuch, die Welt unseren Erkenntnissen und Bedürfnissen anzupassen. Was wir erklären können, ist wirklich, und was wir nicht erklären können, ist nicht wirklich und gibt's nicht, und wir verdrängen es. Aber wie viele Menschen sind mit diesem Denken gescheitert, allein schon, wenn sie die Kultur gewechselt haben? Geh mal nach Asien. Du kommst nicht weit mit diesem empirischen Denken. Du kommst immer irgendwo an Grenzen, weil dort in diesen Kulturen diese unsichtbare Welt existiert. Und das ist, ihr habt das von einem Mann hat es erzählt, der mit Engeln und Geistern und Dämonen und so weiter nicht viel anfangen konnte. Mit dieser geistlichen unsichtbaren Welt, von der Paulus redet. Und er ging nach Indien. Und er ist dort an seine Grenzen gestoßen, weil er Dinge gesehen hat, die nicht erklärbar sind. Vor ein paar Wochen war der Timmy hier und hat gepredigt. Er kommt aus Israel, er hat ein bisschen erzählt von seiner Gemeinde und von dem, was sie erlebt haben in der Gemeinde. Ich kenne die Geschichten noch ein bisschen ausführlicher. Was die dort erlebt haben, was an Zauberei dort am Laufen ist, in dieser Gesellschaft. Und was sie erlebt haben an Unwirklichkeiten, wo die komischsten Dinge passiert sind, die einfach nicht zu belegen sind. Und wir versuchen alles zu erklären. Aber wir dürfen es im Glauben ergreifen, dass es mehr gibt als die Realität, die wir sehen. Dass es mehr gibt als das, was wir erklären können. Und dass wir als Gemeinde eine Familie sind, ist nicht erklärbar. Es ist eine geistliche Realität, eine geistliche Wirklichkeit. Da können wir nicht drüber diskutieren. Das ist einfach so. Denn auch wenn die wissenschaftliche Sicht auf die Welt, das Übernatürliche, noch so sehr aus unserem Blickfeld verdrängt hat, die Bibel rückt es uns immer wieder ins Blickfeld hinein. Die Bibel ist voll von übernatürlichen Ereignissen und erklärt sie aus einer geistlichen Sichtweise heraus. Und wenn Gott Gemeinde sieht, dann sieht er eine Familie, dann sieht er Brüder und Schwestern, die zusammenkommen. Ein geistliches Miteinander und Verbundensein von Menschen, die auf natürlichem Weg überhaupt keine Verbindung zueinander haben. Die klassische Familie, wie wir sie kennen, Josef hat das schon angedeutet, gerät in unserer Gesellschaft mehr und mehr unter Druck. Und dennoch sehen wir von der Bibel her den Gedanken Gottes für Familie. Wir sehen seine Sicht auf Familie als die Urkeimzelle der Gesellschaft. Und in einer gesunden Familie lernen die Kinder, in Beziehung zu leben. Und genau das ist Gottes Plan für uns. Dass wir als Gemeinde Familie sind und dass wir lernen, in guter Art und Weise miteinander zu leben. Das Problem bei einer Familie ist, auch wenn der andere furchtbar blöde ist, er hört nicht auf, mein Bruder oder meine Schwester zu sein. Es gab so eine Zeit, wo meine Schwester und ich uns nicht so gut leiden konnten. Das ging so ungefähr von meinem 8. Lebensjahr bis ich 18 war. Dann sind wir beide zu Hause ausgezogen und auf einmal haben wir uns wunderbar verstanden. Aber in einer Familie lernt man sich miteinander auseinanderzusetzen und wieder zu versöhnen. Denn ich kann eben nicht einfach gehen und sagen, ich möchte mit denen nichts mehr zu tun haben. Als kleiner Junge habe ich meiner Mama mal einen Brief geschrieben, ich mag dich nicht mehr, ich gehe jetzt. Ja? Aber wo willst du hingehen mit 6 Jahren? So weit kommst du nicht. Du bist ja nicht mal in der Lage, eine Ravioli-Dose aufzumachen. Egal wie es dir geht, du kannst Familie nicht aufgeben. Ihr kennt vielleicht diese kleinen gelben Schildchen an den Baustellen. Da steht immer drauf, betreten der Baustelle verboten. Eltern haften für ihre Kinder. Und wenn dein Kind auch beim 50. Mal der Ermahnung trotzdem auf diese Baustelle rennt und irgendwas beschädigt, dann kannst du dem Richter erklären, dieses Kind war ungehorsam, es ist nicht mehr mein Kind, das wird ihn nicht interessieren. Du bist Vater oder Mutter dieses Kindes und du wirst zur Rechenschaft gezogen. Du kannst das nicht auflösen, du kannst das nicht ablegen, du kannst das nicht auf die Seite schieben. Wenn dein Kind versucht, mit der längsten und lautesten Trotzphase ins Guinness Buch der Rekorde zu kommen, es wird nicht aufhören, dein Kind zu sein. Auch wenn unsere Welt immer individualistischer wird, wenn jeder tun darf, was er will, solange es ihn glücklich macht und kein anderer Schaden nimmt. Ich kann in meiner Familie eines nicht tun. Ich kann nicht sagen, ich will nicht mehr zu euch gehören. Selbst wenn ich mich trenne von meiner Familie, von meinen Eltern, wenn ich keinen Kontakt mehr zu ihnen habe, wenn ich einen anderen Namen annehme, wenn ich mich von jemand anderem adoptieren lasse und selbst wenn es sich innerlich so anfühlt, als ob die nicht mehr meine Familie sind, sie werden doch immer meine Eltern bleiben. Denn es gab diesen einen Tag der Zeugung und da kommen wir nicht drum rum. Wir sind nun mal noch nicht in einer Gesellschaft, in der Kinder aus einem Reagenzglas kommen. Was heißt das für die Gemeinde? Ihr Lieben, das beschreibt eine geistliche Wirklichkeit. Das heißt praktisch nichts anderes, als ob es dir passt oder nicht. Der gerade links und rechts, vor dir und hinter dir sitzt, ist Teil deiner Familie. Schwierig. Oder auch nicht. Also ich find's cool. Aber wir haben heute so ein bisschen eine Mentalität manchmal, wenn ich in einer Gemeinde bin und die Gemeinde nicht so läuft, wie ich das gerne hätte, dann suche ich mir halt eine andere. Dann bekomme ich das innere Gefühl, so drücken wir das ja aus, weil einfach nur zu gehen, das ist ja irgendwie kindisch, wir haben ja dieses innere Gefühl, das ist nicht mehr mein Platz. Und wir empfangen das ja auch meistens im Gebet. Weil wir Gott die letzte halbe Stunde hingelegt haben, wie furchtbar alles ist und wie schrecklich die Gemeinde ist. Und dann sagt Gott uns meistens in dem Moment, du darfst die Gemeinde auch wechseln, das ist nicht mehr dein Platz. Wir können die ganzen Dinge gerne biblisch und plausibel begründen, aber letztlich läuft es darauf hinaus. Da gibt es einen Konflikt, ich stelle fest, das ist nicht mehr meine Gemeinde, Gott hat einen neuen Platz für mich, ich gehe in die neue Gemeinde, habe eine neue Familie, habe den gleichen Konflikt wieder und gehe in die nächste Familie, weil diese Familie war doch nicht die richtige. Ihr Lieben, mir geht es hier um diese geistliche Wirklichkeit von Familie, die wir nicht auflösen können. Es geht nicht. In einer Ehe würde man das Argument bringen, wir haben uns auseinandergelebt. Ja, und deswegen trennen wir uns. Wir sehen dabei alles aus dieser einen Perspektive in diesem Moment. Die sind blöd, ich gehe woanders hin. Aber wir denken nicht daran, dass die nächsten 50 Jahre haben wir vielleicht Ruhe vor diesen blöden Leuten. Aber im Himmel müssen wir eine Ewigkeit mit denen verbringen. Ich gebe dir einen Tipp. Bring deine Sachen lieber hier in Ordnung, bevor du da Probleme bekommst. Es ist immer wieder die Beobachtung, dass es eben Leute gibt, die genauso leben, die genauso Gemeinde leben und die deswegen immer wieder Gemeinde wechseln, weil diese geistliche Wirklichkeit von Familien bei ihnen noch nicht zur Wirklichkeit geworden ist. Wir leben in einer Zeit, in der es eben einfach ist, die Gemeinde zu wechseln. Ich meine, vor 2000 Jahren, wenn du da mit den Leuten in Korinth nicht zurechtgekommen bist, weil die furchtbar waren. Ich meine, lasst uns das mal vorstellen, die haben Abendmahl gefeiert und die einen waren besoffen und haben sich den Bauch vollgefressen, während die anderen nichts hatten. Das ist doch mal eine Gemeinde, das spricht doch mal für Familie. Ja? Das sind Zustände wie bei uns an Weihnachten. Aber die konnten nirgends anders hingehen. Wenn der die Gemeinde wechseln wollte, musste er nach Athen gehen. Das ist eine ganz schöne Strecke, das machst du nicht am Sonntagmorgen. Da kannst du nicht mal schnell mit dem Eselkarren vorbeifahren und dann 2 Stunden Gottesdienst feiern. Das war damals nicht möglich. Und das führt die Apostel auch da. Wenn du damals nicht in der Gemeinde warst, dann warst du außerhalb vom Heil. So weit sind wir ja heute gar nicht mehr. Wenn die Gemeinde uns nicht passt, dann gehen wir in eine andere Gemeinde, weil der Stauferpark, der ist nur 50 Meter weiter und Albershausen, das sind 10 Kilometer. Und da gibt's ja so viele tolle Gemeinden und so viele Möglichkeiten und hier ist halt nicht mehr mein Platz. Ihr Lieben, versteht bitte mein Anliegen, um das, was es mir geht. Es heißt ja nicht, dass wir Zeit unseres Lebens einmal VM Göppingen, immer VM Göppingen und wenn du gehst, dann ist das Verrat am Herrn. Das sage ich nicht, überhaupt gar nicht. Wir dürfen diese Haltung haben und Gottes Willen suchen für uns. Und es kann sein, dass dein Platz mal irgendwo anders ist. Aber auch da, ich habe das in meinem Zivildienst erlebt. Ich war in einer guten Gemeinde, mit einer guten Gemeinschaft. Das war meine Familie. Und ich habe meinen Zivildienst gemacht in München und war dann dort in dieser Zeit auch in einer Gemeinde. Und dann ging es darum, wie das ist, mit dort zu Hause fühlen, wieder zurückgehen nach Esslingen und habe dort mit einem geistlichen Leiter gesprochen. Und er hat mir gesagt, weißt du Markus, die Gemeinde zu wechseln, das ist wie eine Operation. Wir sind ein Leib und den Finger auf die Brust zu nähen, ist nicht ganz so einfach. Ein Gemeindewechsel, dass du irgendwo anders ein Teil wirst. Und das spricht auch von dieser geistlichen Wirklichkeit, der Verbindlichkeit, des Zusammengehörens als Gemeinde. Das ist etwas, was Gott bewirkt. Und es ist nichts, was wir tun. Ja, Gemeinde ist kein Kinosaal, wo wir uns reinsetzen und sonntags einen Gottesdienst anschauen und dann nach Hause gehen. Gemeinde ist so viel mehr. Der Punkt ist aber, wenn wir Gemeinde wechseln, eben, dass das Entscheidende ist, die richtige Haltung darin zu haben. Ich weiß, dass dieses Thema sehr vielschichtig ist. Ich weiß, dass man genauer hinschauen muss. Ich weiß, wie dramatisch es ist, wenn Vertrauen in einer Gemeinde zerbricht und Beziehung dadurch fast unmöglich wird. Und dass es manchmal nicht anders geht, als dass man sagt, ich wechsle die Gemeinde. Ich weiß, wie unperfekt wir sind und dass es manchmal diese Situationen gibt. Aber es ist nicht der Plan Gottes. Es ist genau das Gleiche, wie Jesus sagt für die Ehe. Gott hat Mann und Frau zusammengefügt und da gibt es keine Scheidung. Und sie fragen, aber Mose hat den Scheidebrief gegeben. Und er hat gesagt, ja, Gott lässt das zu, aber wegen der Härtigkeit der Herzen. Das heißt, es ist immer Sünde mit im Spiel, die Gott vergibt, ja. Aber es ist nicht der Plan Gottes, dass wir von links nach rechts und hier und da und ständig auf der Suche nach unserem neuen Platz sind. Und jetzt bin ich hier und mal gucken, wie lange noch. Sondern Gott fügt uns zusammen als eine Familie. Sein Masterplan ist genau das. Und ihr Lieben, dieses Bild von Gemeinde hat mich so sehr geprägt. Vor allem durch eine Sache. Ich komme ja nicht aus einer Volksmission oder aus einer Pfingstgemeinde überhaupt. Ich komme aus einer ganz anderen Richtung, war auf einer Bibelschule und habe jetzt die Pfingstbewegung kennengelernt. Mir war klar, wenn ich hier bin, dann wird das irgendwie in die Richtung vielleicht gehen. Mir wurde vorher gesagt, wenn du auf diese Bibelschule gehst, dann wird das schwierig, hinterher in einen CVM zurückzugehen. Und ich habe mir lange überlegt, will ich überhaupt Pastor werden? Will ich Pastor werden einer Pfingstgemeinde? Und dann war ich auf einer Pastorenkonferenz als Bibelschüler. Und auf dieser Konferenz wurde eine schwierige Entscheidung getroffen, die das Potenzial hatte, die Pfingstbewegung in Deutschland zu spalten. Und man hat viel gesprochen darüber und viel diskutiert. Es war ein Prozess über 2 Jahre hinweg. Und es gab viel, was dafür gesprochen hat, diese Entscheidung so zu treffen. Und es gab viel, was dagegen gesprochen hat. Und es wurden auf dieser Konferenz verschiedene Statements abgegeben. Und ganz am Ende durfte Reinhold Ulonska als prägende Figur des Bundes ein Statement abgeben. Der ein oder andere von euch kennt Reinhold Ulonska, ein Mann Gottes, wenn der spricht, das ist wie Donner. Und er hat etwas gesagt, was mich zutiefst geprägt hat. Mein Verständnis von Gemeinde als Familie. Er hat seine Sicht der Dinge erklärt. Und er hat an den Vorstand, an das Präsidium, an den Präses appelliert, an die Leiterschaft und hat ein glühendes Statement für seine Sicht gehalten. Und am Ende hat er gesagt, ihr lieben Brüder, und wenn ihr anders entscheidet, wenn ihr den anderen Weg geht, wenn ihr mir meine Beine abhackt, ich werde nächstes Jahr hier wieder angekrochen kommen und ich werde nicht aufhören, euer Bruder zu sein. Und das hat ganz tief in mein Herz gesprochen, weil dadurch etwas deutlich wird, dass dieser Mann nicht nach seinem Besten sucht, sondern er weiß, wo Gott ihn hingestellt hat, dass er Teil einer Familie ist und dass ihn nichts von dieser Familie wegbringt, selbst wenn die anderen es nicht so tun, wie er es gerne hätte. Und ich sage euch, es war keine einfache Entscheidung. Aber für ihn war klar, ich werde niemals meine Familie verlassen. Und das hat mich zutiefst geprägt, diese Liebe zu den Geschwistern, diese Hingabe zu den anderen und hat mich dazu gebracht, mich zu entschließen zu sagen, und ich will Teil dieses Bundes sein. Ich will Pastor sein. Ich möchte in dieser Gemeinschaft miteinander leben, wo genau diese Verbindlichkeit zueinander da ist, wo man sagen kann, ja, nicht und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Sondern du bist mein Bruder. Und was immer passiert, du wirst nicht aufhören, mein Bruder zu sein. Und ich wünsche mir das so sehr für uns als Gemeinde, dass wir genau das erleben. Weihnachten, ein Fest der Familie, ist wunderbar. Aber Gemeinde als Familie bringt eine völlig neue Dimension, die Dimension Gottes hinein auf diese Erde zu uns. Und wir dürfen hier etwas erleben, etwas Übernatürliches, was sich menschlich, weltlich nicht erklären lässt. Die Gemeinde ist eine Familie, eine geistliche Wirklichkeit, die wir nicht abschaffen können. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir dieses Verständnis mehr und mehr bekommen, auch in unserer Mitte, dass wir zusammengehören, dass wir Familie sind. Und dass wir eben nicht wegen Kleinigkeiten beginnen, uns zu streiten und zu trennen, sondern dass wir darum ringen. Was ist das? Wie können wir zusammenkommen? Manches Mal muss man einfach sagen, so machen wir das jetzt. Ja? In einer Familie, wo du ständig drüber redest, ja, das eine Kind will in Urlaub nach Spanien, das andere will in Urlaub nach Italien und du willst einfach lieber nach Norwegen gehen. Ja, man muss Kompromisse eingehen, keine Frage. Aber wir trennen uns doch da deswegen nicht. Und vielleicht machen wir manchmal dann, wenn wir alt genug sind, dann gehen die Eltern nach Norwegen. Und der eine nach Spanien und der zweite nach Italien. Aber dann kommen wir wieder zusammen und wir feiern einander und wir freuen uns daran. Wir erzählen von unserem Urlaub, wir zeigen uns die Bilder und wir sagen, wie cool, das nächste Mal gehe ich dahin, wo du warst. Da ist auch schön. Das ist das, was Gemeinde ausmacht. Wir dürfen lernen, als Familie zusammen zu leben, Verantwortung füreinander wahrzunehmen, in Verbindlichkeit Annahme zueinander zu finden. Und auch wenn Familie in diesem Sinne heute immer seltener zu werden scheint, dann zeigt uns doch das Wort Gottes deutlich, dass das seine Sicht ist und dass das eine geistliche Realität und Wirklichkeit ist, die so wichtig ist. Für jeden Menschen, der Jesus Christus in sein Leben aufnimmt, unendlich wichtig, diese geistliche Familie zu haben, eine Gemeinde. Eine gesunde und intakte Gemeinde ist nach dem Plan Gottes der Ort, an dem ich als Kind Gottes Liebe, Geborgenheit und Wärme erfahre. Aber eben auch ein Ort, an dem ich Konflikte erlebe, an dem ich Spannungen austragen muss. Diese Dinge dürfen nicht dazu führen, dass wir uns als Familie trennen, dass wir einfach die Familie wechseln, sondern dass wir in diesen Prozessen stehen, dass wir lernen, dass wir reif werden. Und ich möchte 2 Punkte einfach an dieser Stelle auch betonen, die wichtig sind. Vielleicht 2, ich gucke gerade die Zeit, vielleicht reicht es nur einen. Aber auf jeden Fall den wichtigen zuerst, nämlich die Liebe untereinander. Ich weiß nicht, ob du schon mal an einem Ort warst, an dem Lieblosigkeit vorherrschend war. Das nimmt dir die Luft zum Atmen. Wenn du siehst, wie die Menschen dort miteinander umgehen, wie sie sich gegenseitig das Leben schwer machen, es ist furchtbar. Das ist kein Ort, an dem du dich gerne aufhältst. Menschen, die lieblos sind, sind keine angenehmen Zeitgenossen. Das sind Menschen, mit denen kann man vielleicht kurz irgendwie so, aber dann möchtest du auch weggehen davon, weil du merkst richtig, dass da eine giftige Atmosphäre ist. Selbst wenn du nicht viel über Familie weißt und keine intakte Familie kennst, wir spüren doch sehr schnell die Atmosphäre, die da ist. Und es macht definitiv keinen Spaß, dort zu sein, wo es keine Liebe gibt. Und die Bibel ist an dieser Stelle auch relativ eindeutig. Können wir gucken, ob man da ein bisschen rumdiskutieren kann. In 1. Johannes 4, Vers 20 heißt es, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wenn er die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Ich finde die Stelle ziemlich eindeutig. Da können wir jetzt nicht rumdiskutieren. Da können wir jetzt nicht sagen, ja, aber so ein bisschen nicht leiden ist in Ordnung. So ein bisschen aus dem Weg gehen, so ein bisschen ignorieren, so ein bisschen mit dem will ich nichts zu tun haben. Da steht ja hassen, ich hasse den ja nicht. Jesus sagt, wenn du deinen Bruder, deine Schwester, den du siehst, nicht liebst, dann kannst du Gott nicht lieben. Zumindest nicht von ganzem Herzen. Das ist harter Tobak. Das ist echt schwierig. Das ist herausfordernd. Das ist kein Entweder-Oder bisschen, da gibt es keine Grauzone. Da gibt es nur Liebe oder keine Liebe. Das heißt nicht, dass wir keine Fehler machen. Natürlich gibt es Momente, wo wir einander verletzen. Wo Menschen sind, da menschelt es. Wo Menschen sind, da verletzen wir einander. Und egal wie fromm wir gucken, wie oft sind wir geprägt, stärker geprägt von menschlichen Verhaltensweisen, von Egoismus, von unseren Bedürfnissen. Handeln wir aus Verletzungen, die wir selber erlebt haben. Wer verletzt wurde, verletzt wieder. Heilung kann nur der bringen, der Liebe erlebt hat und Liebe erfährt und voll von Liebe ist. Aber wie oft leben wir dieses Prinzip, wie du mir, so ich dir. Du hast mir letzten Sonntag den Platz weggenommen, dann nehme ich dir heute deinen Platz weg und am Sonntag drauf auch noch, damit du siehst, wie furchtbar das für mich war. Ich sag dir zwar nichts, aber ich sag dir auf jeden Fall nicht mehr Hallo. Liebe als Motivation für unser Handeln. Und gerade weil Gemeinde als Familie eine geistliche Wirklichkeit ist, dürfen wir lernen, darin zu leben, weil es eben kein Automatismus ist. Wir müssen immer wieder darum ringen, die Liebe zueinander. Wir müssen immer wieder dafür kämpfen, dass die Liebe im Vordergrund steht. Immer wieder neu prüfen und uns korrigieren lassen, dass die Liebe der Maßstab ist, an dem wir uns ausrichten, an dem wir uns orientieren. Und jetzt sage ich noch mal eins obendrauf. Liebe, die beim anderen ankommt. Ich liebe dich doch. Ja, das bringt nichts, kommt bei mir nicht an. Ich fühle mich nicht wirklich geliebt. Da sagst du, ja, das ist dein Problem. Und das können wir in der Gemeinde gerne sagen. Wenn du es in der Ehe sagst, wird schwierig. Wenn du deinen Kindern sagst, ich liebe dich, aber sie sagen, das kommt nicht bei mir an, dann entwickelt sich daraus ein Problem. Du kannst noch so sehr davon überzeugt sein, wie sehr du deine Kinder liebst, wenn es bei ihnen nicht ankommt, gibt es ein Problem. Liebe muss ankommen beim anderen. Das ist so eine Sache, die wichtig ist. Lasst uns untereinander, als Gemeinde, als Familie, Liebe leben. Liebe, die beim anderen ankommt. Offenheit, Herzlichkeit, Freundlichkeit. Und mich hat hier die Lebensgeschichte von einem Ehepaar oder ja von einer Familie bewegt. Da war zuerst diese alleinerziehende Mutter. Sie hieß Cassandra. Und sie war schwanger. Und es war für sie eine ganz schwierige Zeit. Und sie hat sich überlegt, vielleicht doch abtreiben zu lassen. Sie ging in eine Klinik zu einem Arzt, der sie beraten hat. Er hat gesagt, ob sie noch ein Gespräch mit dem Pastor haben möchte. Sie hat dem zugestimmt, aber hat erwartet, dass jetzt gleich ein strenger Mann kommt, der ihr eine Moralpredigt halten wird. Aber statt einer Moralpredigt hat sie einen liebenswürdigen Menschen kennengelernt, der ihr viel von der Liebe Gottes erzählt hat, der sie in die Gemeinde eingeladen hat. Und sie ging in diese Gemeinde und sie hat erlebt, dass dort Menschen sind, die einander lieben. Und sie hat ein paar Wochen später ihr Leben Jesus gegeben. Sie hat sich für dieses Kind entschieden. Und ihr Freund, er war skeptisch. Aber er ging irgendwann mal mit, weil er sich gesagt hat, das, was da mit meiner Freundin passiert, ich will das sehen, was da los ist. Er ging mit und er hat genau das Gleiche erlebt. Und die beiden wurden herzlich in der Gemeinde aufgenommen. Sie wurden begleitet. Sie haben geheiratet. Sie lernten, was es bedeutet, wirklich Jesus nachfolgen. Und sie haben Arbeit gefunden. Mussten nicht mehr von Sozialhilfe leben. Gott veränderte ihr Leben auf dramatische Art und Weise. Durch Christen, durch eine Gemeinde, durch Menschen, die sie liebevoll aufgenommen haben, durch eine Familie. So beschreiben sie es. Gott veränderte ihr Leben auf dramatische Weise durch die Liebe, die sie in der Familie der Gemeinde erlebt haben. Charlie Chaplin hat mal gesagt, wenn du etwas Böses vorhast, brauchst du Macht. Für alles andere reicht Liebe. Das geht tief. Für alles andere reicht Liebe. Als Gemeinde, als geistliche Familie kommt unsere Kraft nicht aus Programmen. Nicht aus was weiß ich, was wir Tolles alles machen könnten. Nicht aus hohen, großen, schönen Weihnachtsbäumen. Sondern aus der Liebe, aus dem liebevollen, wertschätzenden Umgang, den wir miteinander haben. Das ist so wichtig, als Gemeindefamilie, dass wir Liebe miteinander haben, dass wir das teilen. Zweiter Punkt wäre ganz kurz noch einfach der Aspekt von Verbindlichkeit. Liebe und Verbindlichkeit gehören zusammen, lassen sich nicht voneinander trennen. Apostelgeschichte 2,42 heißt es, dass die Gemeinde in Jerusalem regelmäßig zusammenkam. Da herrschte eine Verbindlichkeit. Wer Besitz hatte, teilte mit dem anderen, der nichts hatte. Gesellschaftliche Grenzen wurden aufgehoben. Familie wurde Wirklichkeit in der Verbindlichkeit zueinander. Wir sehen, wie Unverbindlichkeit uns einschränkt. Dort, wo wir nicht verbindlich sind, wird Potenzial blockiert. Das ist demotivierend. Dort wird Unsicherheit geschaffen. Und jeder von uns ärgert sich über die Verspätung von Bus und Bahn. Aber uns selber gestehen wir das zu, dass wir nicht ganz so pünktlich sein müssen, nicht ganz so verbindlich sein müssen gegenüber dem, was wir zugesagt haben. Verbindlichkeit in einer Gemeinschaft ist häufig nicht attraktiv. Aber Gemeinde ist ein Ort, wo wir verbindlich zusammenleben. Das heißt nicht, dass wir jetzt Kontrolle ausüben, dass du leisten musst, dass irgendwas von dir gefordert wird. Es heißt einfach nur, und wenn man dir beide Beine abpackt, kannst du am nächsten Sonntag trotzdem mit vollem Herzen hier vorne sitzen und den Herrn loben. Dann kannst du nicht mehr stehen. Aber ich glaube, dass Gott so groß ist, dass er Heilung schenken kann. Und wenn er verkürzte Beine nachwachsen lassen kann, dann kann er dir auch zwei neue schenken. Gott ist so groß und wir dürfen ihn erleben in dieser geistlichen Welt, in dieser geistlichen Realität und Wirklichkeit der Familie. Verbindlicher Teil der Gemeinde zu sein, ermöglicht Leben. Stellt euch vor, was mit diesem Pärchen passiert wäre, wenn man ihnen unverbindlich begegnet wäre. Wenn der Pastor gesagt hat, ja komm, ich habe dieses Gespräch mit dir, aber dann kommt er gar nicht. Sie hätte nichts davon gehört. Wenn sie in die Gemeinde gekommen wäre, aber ja, da war halt keiner, weil die Leute halt unverbindlich waren. Oder sie unverbindlichen Menschen jemandem zu helfen, funktioniert nur, wenn wir uns verbindlich bereit dazu erklären. Vielleicht als kurzen Einschub dazu, diese Verbindlichkeit wird bei Paulus auch nochmal an einem anderen Bild ganz deutlich, an dem Bild, das er gebraucht, auch für Gemeinde, nämlich ein Leib. Als Gemeinde sind wir ein Leib. Und wisst ihr, welches Wort von diesem Bild abgeleitet wurde? Das Wort Mitgliedschaft. Das Wort Mitgliedschaft wurde von der Welt adaptiert und sinnentleert und ganz anders verwendet. Im ursprünglichen Sinn kommt es aus der Christenheit heraus, aus der Kirche, aus der Gemeinde, dass ich Mitglied bin, ein Mitglied des Leibes. Paulus zeigt uns, dass Mitgliedschaft nicht heißt, Teil einer Organisation zu werden, sondern ein lebendiges Organ in einem lebendigen Körper zu sein. Dabei geht es nicht um ein Stück Papier, das wir haben, sondern darum, dass wir als Organ, getrennt von einem Leib, äußerst, uneffektiv sind in der Aufgabe, die wir erfüllen sollten. Wir können nicht das tun, was Gott in uns hineingelegt hat. Wo du deine Leber mal neben dich legst, Kannst du sagen, das ist meine Leber, du kannst sie jedem zeigen, aber sie wird verschrumpeln und absterben. Das funktioniert nicht. Die muss im Organismus drin sein, sie muss ein Mitglied des Leibes sein. Das ist der Sinn von Mitgliedschaft, auch von Mitgliedschaft in unserer Gemeinde. Es geht nicht um ein Kärtchen, um eine Zahl, es geht nicht um das Prestige eines Pastors, der dann sagen kann, wir haben 2 neue Mitglieder aufgenommen, jetzt sind wir 100. Wie cool ist das denn? Ich habe eine Gemeinde mit 100. Ja, wie viel hast du? 70? Ja, das hatten wir auch mal früher, aber jetzt sind wir 100. Nein, das hat doch nichts damit zu tun. Es geht um Mitgliedschaft, Teil, verbindlicher Teil dieser geistlichen Familie zu sein. Mit meiner Mitgliedschaft dokumentiere ich praktisch, dass ich Teil einer geistlichen Familie bin, die mich auf meinem Weg als Christ unterstützt, ermutigt und begleitet. Rick Warren schreibt das so, dass ein Christ getrennt von einer Gemeinde ist wie ein Kind ohne Familie. Wie das 6-Jährige, der von zu Hause wegläuft. Das funktioniert mal einen Nachmittag, aber spätestens, wenn es dunkel wird, wird es ganz, ganz furchtbar. Und dann kommt man auch gerne wieder zurück. Und wie schön ist es, wenn die Mama dasteht und nicht schimpft, sondern ein herzlich willkommen heißt. Das ist Gemeinde. Ihr Lieben, mir ist es so wichtig, dass wir das verstehen lernen, dass Gemeinde nicht wie ein Verein funktioniert, sondern dass Gemeinde ein Gedanke Gottes ist und dass dahinter eine geistliche Wirklichkeit steckt von Familie. Gemeinde ist keine Möglichkeit, keine Option, sondern der Platz Gottes für jeden Christen. Ein Ort, an dem wir in Liebe und Verbindlichkeit einander begegnen dürfen. Ein Ort, an dem unser Leben geprägt und verändert wird, wo wir Familie leben. Und ich möchte euch heute Morgen einladen, genau das zu tun. Ganz neu Gemeinde als Familie zu sehen. Und vielleicht mal das Bild von Familie, was wir in unserem Kopf haben. Wie gesagt, vielleicht hast du es positiv, vielleicht auch negativ erlebt. Ich weiß, wir haben eine ganze Bandbreite. Aber all unsere Gedanken und Vorstellungen, was Familie ist, mal ein bisschen auf die Seite zu stellen und in das Wort Gottes zu schauen, wie er Familie denkt. Und dass wir lernen, nach seinem Bild Familie zu leben. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen das kennenzulernen, wo du das vielleicht nicht kennst, wo du innerlich auf Distanz gegangen bist, wo du nicht von deiner Gemeinde redest, sondern ich gehe in die Volksmission. Ich möchte dich einladen, dort, wo du verletzt worden bist, wo du negative Erfahrungen gemacht hast in der Gemeinde, mit anderen Geschwistern in der Gemeinde, dich nicht zurückzuziehen, sondern dich wieder neu zu öffnen, den Schmerz und die Verletzung Jesus hinzulegen. Denn er will sie nehmen und tragen und heilen. Ich möchte dich einladen, dich zu öffnen für diese geistliche Wirklichkeit. Vielleicht bist du heute Morgen auch hier und hast wirklich Verletzungen erlebt in deiner weltlichen, natürlichen Familie. Vielleicht hast du noch gar nicht diesen Blick, dass Familie was Positives sein kann. Ich möchte dich einladen, diesen Gedanken Gottes ernst zu nehmen und genau das kennenzulernen. Gemeinde als Familie. Und dir zu überlegen, vielleicht tatsächlich, auch wenn es dir schwerfällt, so einen ersten kleinen, behutsamen Schritt auf diese Gemeindefamilie zuzugehen. Diese Liebe zu erleben und Verbindlichkeit zu leben, verbindlich zu werden, Teil dieser Familie zu werden. Nicht, damit du eine Karte bekommst, sondern für dich einen geistlichen Schritt zu machen, der dich auch wachsen lässt in deinem Glauben. Wenn du hier bist und Weihnachten in dir Beklemmung auslöst, weil du diese Bilder von Familie siehst und innerlich denkst, ich hätte das so gerne, aber ich habe das nicht. Bei uns sieht es leider etwas anders aus. Wenn du hier bist und bei Gott an einen alten Mann denkst mit langem weißem Bart, als eine ominöse Kraft, ich möchte dich einladen, ihn kennenzulernen als deinen Vater, als einen liebenden Vater, als den Vater aller Vaterschaft, als den, der dich so sehr liebt. Und der alles irdisch-weltliche, was du kennst und was dich verletzt hat, heilen möchte und in eine gesunde Beziehung hineinführen möchte, dass du Gott kennenlernen kannst als einen Gott, der dich über alle Maßen liebt. Ich möchte dich einladen, einfach ihm darauf eine Antwort zu geben und zu sagen, diese Familie, die du uns zeigst in deinem Wort, das möchte ich erleben. Ich habe viel Schrott erlebt. Aber ich möchte dich als Vater erleben. Ich möchte dich einladen, heute Morgen dieses Gebet zu sprechen. Zu sagen, Vater im Himmel, komm du in mein Leben hinein
und schaffe etwas Neues in mir, damit ich wieder neu lieben kann, damit ich wieder neue Beziehungen eingehen kann und verbindlich sein kann, damit dein Herz zur Ruhe kommt. Wo auch immer du stehst heute Morgen, an welchem Punkt, ich möchte dich einladen, Gott eine Antwort zu geben. Vielleicht lasst uns kurz diesen Moment nehmen, ein paar Sekunden innerlich ruhig werden, zu schauen, wo spricht dich heute Morgen etwas an? Wo spricht dieses Bild von Familie zu dir? Wo musst du vielleicht neu Ja sagen zur Verbindlichkeit? Wo musst du vielleicht andere loslassen und Vergebung aussprechen, weil du verletzt worden bist? Wo ist der Punkt, wo du vielleicht ganz neu Gott als Vater erleben musst, damit diese Wunde in deinem Herz heil werden kann? Und wir sind heute Morgen vor dir. Und wir haben dein Wort gehört. Wir sehen die Gedanken des himmlischen Vaters für Gemeinde. Und dieses Bild, diese geistliche Realität für diese Gemeinde, dass wir eine Familie sind. Und ich bete darum, dass du in unseren Herzen das, was uns bewegt, was uns beschäftigt innerlich, dass du es festmachst in uns. Jesus, ich bete darum, dass wir neu diesen Schritt auf Gemeinde zugehen können, dass wir neu diese Liebe erleben dürfen, dass wir neu diese Liebe leben dürfen, dass wir neu einfach einander annehmen dürfen. Ich bete darum, Geist Gottes, dass du kommst und dass all das, was in der Vergangenheit war, dass du es nimmst und dass du es an dein Kreuz bringst. Jesus, und dass wir dieses Weihnachten wirklich als ein Fest der Familie feiern dürfen, nämlich in der Gemeinde, dass wir in verbindlichen Beziehungen zueinander stehen, einander ermutigen, einander aufbauen, einander lieben, durch alle Konflikte, durch alle Schwierigkeiten hindurch, dass wir innerlich an diese Stelle kommen, wo du uns haben möchtest. Herr, du hast uns so sehr geliebt und du möchtest unsere Herzen mit deiner Liebe erfüllen und ich bete darum, dass diese Liebe in unseren Herzen beginnt zu greifen und wir beginnen einander zu lieben, weil wir eine Familie sind, weil wir ein Ort sind, an dem wir uns lieben dürfen, in verbindlichen Beziehungen zueinander stehen dürfen. Jesus, ich danke dir für dein Reden heute Morgen, für deine Nähe heute Morgen. Jesus, und jeder, der hier ist und der diese Beziehung zum himmlischen Vater noch nicht erlebt hat, ich bete darum, dass du diese Gnade schenkst, dass wir Gott als unseren Vater im Himmel wirklich erleben dürfen, als den guten Vater, als den, der voller Liebe für uns ist, der uns annimmt und aufnimmt und uns die ganze Würde dessen gibt, was es bedeutet, einen Vater zu haben. Amen.